Zeit für Mission.
Freddy Dutz im Gespräch mit
Michael Biel.
Schön, dass du Zeit für Mission hast. Michael Biel, wir kennen uns seit vielen Jahren. Wir haben viele Jahre gemeinsam im EMW und dann in der EMW zusammengearbeitet. Wir kennen uns, wir bleiben beim Du, wenn das mit dir in Ordnung ist.
Das ist völlig okay.
Michael, du bist Theologe, ein Spezialist, nämlich du bist Missionstheologe. Was kann man sich denn als informierte Laien unter Missionstheologie vorstellen?
Ich würde das so beginnen, dass ich sage, wenn wir einfach mal davon ausgehen, dass die Kirche als Gemeinschaft der Heiligen, als Versammlung von Menschen, die sich vom Glauben angesprochen fühlen und in dieser Welt verantwortlich leben wollen, dann kommen sie ja in Kontakt mit der Welt, mit Menschen unterschiedlichen Glaubens, mit Menschen anderen Glaubens und auch ohne Glauben. Und in dieser Begegnung stellt sich immer die Frage, was sage ich denn eigentlich über meinen Glauben und warum spreche ich mit dem oder der anderen? Und ich denke, das wäre so der Ansatzpunkt für Missionstheologie. Was ist eigentlich unsere Teilnahme an der Mission, zu der uns Gott einlädt, um mit dem Glauben und für den Glauben in dieser Welt zu werben und dazu beizutragen, dass diese Welt ein besserer Platz wird und an dem etwas von dem spürbar wird, was wir mit Heil, mit Erlösung und Vergebung verbinden. Und da würde ich den Ansatzpunkt für Missionstheologie sehen, in der Begegnung. Und das hat dann bestimmte Konsequenzen, die können wir später nochmal entwickeln. Und damit würde ich vielleicht das naheliegende, meiner Erachtens Missverständnis ausräumen, dass es in der Missionstheologie darum geht, nachzudenken, wie wir andere für unseren Glauben gewinnen können.
Ja, jetzt muss ich mal ein bisschen ketzerisch fragen. Ist denn das nicht Aufgabe von Christinnen und Christen, für den christlichen Glauben zu werben?
Ich glaube, wir sind aufgefordert, davon zu berichten und Zeugnis davon abzulegen, was uns umtreibt und warum wir daran glauben. Und das hat natürlich einen gewissen werbenden oder einladenden Charakter. Und daran, finde ich, ist auch überhaupt nichts Verwerfliches, denn viele andere Menschen versuchen ja auch einen von ihren Überzeugungen. Denken wir an die Aktivistinnengruppen jetzt gerade, die sich um die Bearbeitung der Folgen des Klimawandels, das ist doch eine sehr massive Mission, wie wir unser Leben verändern müssen, um späteren Generationen noch ein Weiterleben zu ermöglichen. Das sind existenzielle Fragen und da finde ich, stehen auch Fragen, um das jetzt als Beispiel zu nehmen, auf dem Spiel, die mit darüber entscheiden, was mit unserer Welt geschieht und wo wir Verantwortung übernehmen müssen. Ich glaube, dass es unterschiedliche Missionen gibt und warum man nicht auch für den christlichen Glauben in dieser Art und Weise werben sollte, das würde ich hinterfragen. Nur, ich finde, wie uns das Dokument Christliches Zeugnis in einer multireligiösen Welt ja auch sehr deutlich sagt, das muss in einer respektvollen Weise geschehen und in einer Weise, die ernst nimmt, dass Menschen aus anderen Beweggründen mit anderem Glauben zu vergleichbaren unter unterschiedlichen Einstellungen kommen. Und dann geht es darum, wie man in dieser Begegnung miteinander umgeht.
Du hast jetzt gerade die Kampagne Mission Respekt genannt, die von der Evangelischen Mission weltweit und vielen, vielen anderen Kirchen hier in Deutschland getragen worden ist, nachdem der Ökumenische Rat der Kirchen zusammen mit dem Vatikan und der Weltgemeinschaft evangelikaler Kirchen ein Dokument verabschiedet haben. Da geht es ja darum, dass wir respektvoll miteinander vom Glauben erzählen. Wenn ich jetzt dran denke, dass ich in Afrika Gemeinden, lutherische Gemeinden besucht habe, bei denen das aber alles ganz anders gelaufen ist. Nicht nur, dass Gottesdienste andere Formen haben, sondern dass letztendlich auch theologische Inhalte anders verstanden oder bewertet worden sind. Dann scheint es ja manchmal, dass das, was ich als Christentum in Deutschland erlebt habe, ganz anders ist als das, was ich als Christentum in zum Beispiel Tansania erlebt habe. Gibt es denn mehrere Christentümer?
Ja, natürlich. Und ich glaube, das ist auch ein guter Punkt, den du da ansprichst. Also lass mich noch einmal sagen, das ist nach meinem Verständnis auch ein Bestandteil von Missionstheologie, darüber nachzudenken, dass Kirche, das christliche Glauben, Gemeinde, Gemeinschaft nicht überall gleich gelebt wird. Und bei diesem Gedanken der Christentümer, da geht es ja um folgende Grundgedanken. Der eine ist, wir haben vielleicht in unserer Perspektive so ein Bild von, es gibt das Christentum und das ist beschrieben, wie wir es hier in Deutschland, in Europa kennen. Und wir haben so ein bisschen, sag ich mal jetzt leicht spöttisch, so dieses Bild, da gab es mal Jesus in Palästina und dann ist der Glaube über Griechenland und Rom nach Norddeutschland gekommen und von da aus haben Missionsgesellschaften ihn dann nach Afrika getragen oder Indien oder woanders hin in der Welt und Papua-Neuguinea und daher gibt es jetzt dort Kirchen und das ist Missionsgeschichte. Ne? Und dahinter verbirgt sich aber doch die Tatsache, dass es schon ganz frühen Zeiten, zum Beispiel in Äthiopien, die ihre Geschichte direkt auf den Kämmerer, der aus Jerusalem kommt, zurückführen, dass es im Mittleren Osten Kirchen gegeben hat, die schon ab dem 3., 4. Jahrhundert weit fast Indien bis nach China nachher gekommen sind. Also dass dort unterschiedliche Formen des christlichen Glaubens auch sich mit der Kultur zusammengetan haben und daher tatsächlich sowas wie sehr unterschiedliche Christentümer hervorgebracht haben. Und unser Bild der Missionsgeschichte, das hat Klaus Hock mal die ökumenische Amnesie genannt, dass wir die Vielfalt dieses christlichen, dass sich in unterschiedlichen Orten in unterschiedlicher Weise in kulturelle Kleider angezogen hat, also inkulturiert hat, dass wir dort eben durchaus auch unterschiedlichen Geschichten begegnen. Und dann gibt es tatsächlich natürlich auch diese Gemeinschaften, die aus Missionsbemühungen von unterschiedlichen Missionsgesellschaften hervorgegangen sind. Und dadurch haben wir überall eine Vielfalt an der Art und Weise, wie Gemeinde, wie Kirche verstanden wird, wie christliches Leben gelebt wird und auch wie dann Mission verstanden wird und was es für die unterschiedlichen Kirchen und Gemeinschaften bedeutet, für Gott zu werben oder zu ihnen einzuladen. Und einige tun das in einer sehr respektvollen Weise und sehr vorsichtig, laden trotzdem sehr nachdrücklich ein. Und es gibt andere, die machen das unglaublich massiv und aggressiv und kommen auch eben mit Konzepten wie, wenn ihr nicht zu uns kommt, dann seid ihr verloren und geht in die Hölle, das können wir nicht ertragen. Also diese Unterschiedlichkeit und auch die unterschiedlichen Ansätze, was das dann für Missionen bedeutet, das zu reflektieren und in einen Dialog zu bringen, auch einen kritischen, das finde ich ist Teil der Missionstheologie und das bedeutet auch, dass wir uns dann eben auch Fragen stellen müssen, die zum Beispiel von Kirchen aus anderen Weltteilen kommen, warum wir Kirche so leben und unsere Verkündigung so gestalten und an dieser Stelle so liberal sind, an dieser Stelle so schwach zu scheinen und an dieser Stelle so wenig erfolgreich zu sein scheinen. Ne?
Hat denn die Missionstheologie auch Fragen der Macht im Fokus? Also wenn ich jetzt dran denke, wenn Kirchen behaupten, man müsse entweder bei ihnen Mitglied sein oder ihrem Verständnis von christlichem Glauben folgen, damit man nicht, ich mache jetzt Anführungszeichen, in die Luft, in die Hölle kommt, ist genau das nicht eine Machtfrage, die dubios ist, wenn man vor allem dann unter dem Konzept des Missionsrespektgedanken sagt, es muss ein respektvoller Umgang sein, der eben auch sagt, dass der andere nicht nur doof, blöd, verloren, hinterm Mond lebt, wenn er einem anderen religiösen Konzept anhängt.
Ja klar, du hast ganz recht. Natürlich sind da Fragen von Macht mit verbunden. Das sind einmal, ich sag mal, Fragen, die wir uns im Rückblick auf unsere Missionsgeschichte stellen müssen, mit welcher Macht auch finanziellen Möglichkeiten und Nachdruck innerhalb der Kolonialismuszeit Mission geschehen ist. Natürlich kam die mit einem Gefühl auch der Überlegenheit und dennoch stellen wir eben immer wieder vor Ort fest, dass es doch auch letztlich Menschen waren, die versucht haben, an dieser Stelle für ihren Glauben einzutreten und damit auch was zu verändern. Das hat dann manchmal oder an vielen Stellen vielleicht sogar, müsste man jetzt genauer hingucken, auch so Aspekte von, was man so Deutungsmacht nennt. Wir wissen, wie die Welt ist und wir wissen, wie ihr euch entwickeln müsstet, damit ihr in dieser Welt bestehen könnt. Das war so zum Beispiel ein Narrativ, ne? Und es hat immer und gibt es auch gegenwärtig natürlich immer so diese kleinen Gemeinschaften, die ihren Glauben ganz selbstverständlich leben und offen und sind und einladen und aber auch akzeptieren, wenn Menschen den Glauben nicht annehmen, aber zum Beispiel Teil des gemeinsamen Lebens werden, ne?
Wenn man sich jetzt die Kirchengeschichte hier in Europa anguckt, dann stellen wir ja jetzt fest, dass wo früher die Kirche fest etabliert war und ein fester Bestandteil gesellschaftlichen Lebens war, Kirchenmitgliedschaft sehr zurückgegangen ist. In anderen Ländern gehen immer noch, und jetzt ist eben die Frage, heißt das immer noch oder werden auch in Zukunft viel mehr Menschen Kirchenglieder sein, als es in Europa ist? Verschiebt sich da gerade was? Hat da die Missionstheologie Erkenntnisse?
Ja, also auf mehreren Ebenen. Also wenn man sozusagen auf die Quantität, auf die Zahlen geht, dann sieht es natürlich so aus, als ob hier alles zurückgeht in Europa und anderswo wächst. Und das ist tatsächlich in gewisser Weise, was die Zahlen betrifft, sehr deutlich, dass wir zum Beispiel in Afrika oder Lateinamerika oder auch in Asien stark wachsende Kirchengemeinschaften haben. Wir bei uns eher, die letzten Studien sagen ja einen massiven Rückgang. Wir sind ja aktuell wahrscheinlich in der Zeit, in der, was war die Zahl, dass wir unter der Hälfte sind von Kirchenmitgliedernanteil an der Gesamtbevölkerung. Das ist eine Perspektive. Aber was uns die Missionstheologie zum Beispiel lehren kann, ist ja, wenn ich das mal versuche, so kurz zu beschreiben, unsere Kirchen haben so einen gewissen Sozialkörper und sie haben eine gewisse Vorstellung davon, wir wissen, was lutherischer Glaube ist und der fängt hier an und der hört hier auf. Tatsächlich beobachten wir in der Missionstheologie noch, wie auch in anderen theologischen Disziplinen, durchaus sehr deutlich, dass es ja sozusagen so Bereiche gibt, in denen Dinge sich verändern an den Rändern. Und in denen aus immer Berührung und neue Entwicklung gegeben hat, die auch dann sozusagen den Kernbestand des christlichen Glaubens in der Ausdrucksweise, in der Formulierung und so weiter verändert haben. Also man braucht ja nur zum Beispiel an die Fragen, die mit der Modernität, Säkularisierung oder Wissenschaft, Naturwissenschaft und Theologie zu denken, um zu sehen, dass das, was man in der Reformation mal festgehalten hat, sich weiterentwickeln muss, um sich mit diesen Fragen auseinanderzusetzen. Und wenn man diesen Gedanken der Ränder da, dass sich dort Dinge entwickeln, Formen, Überlappungen, Dialoge, Auseinandersetzungen, Kontroversen stattfinden, mal auf den Sozialkörper bezieht, dann heißt ja die Tatsache, dass Menschen die Kirche verlassen, nicht unbedingt, dass sich alle religiösen Fragen erledigt haben oder weltanschaulichen Fragen. Sie finden unter Umständen neue Sozialformen, zum Beispiel Foren im Internet, in denen Menschen intensiv über Theologie, Glaube, Religion diskutieren, meist überaus kritisch gegenüber den Kirchen, aber andererseits in gewisser Weise ja auch suchen danach, um Antworten für Fragen zu finden, die sie bewegen. Und dass Missionstheologie eben nicht nur darauf blickt, was Kirche verkündigen will, sondern dass sie darauf blickt, was geschieht in der großen, weiten Welt Gottes. Wie engagieren wir uns mit diesen Ausdrucksformen des Glaubens? Also eines meiner neuen Themen ist zum Beispiel, warum gibt es gegenwärtig in so vielen gestreamten Serien Glaube und Religion? Da gibt es Chosen, die Jesus-Geschichte nochmal völlig neu erzählt. Und es ist unglaublich, wie viele Menschen dieser Story folgen. Und meine Frage ist, was macht das eigentlich mit den Menschen, die sich dort sozusagen ein Bild von dem bilden, was für sie Glaube, Religion, christlicher Glaube oder vielleicht auch eine andere Religion ist. Ne? Das müsste nach meinem Verständnis und sollte Teil des missionstheologischen Nachdenkens sein. Nicht nur, ich sage es nochmal deutlich, das, was eine Kirche verkündigen will und die Form, wie sie das am besten an die Frau, den Mann oder die anderen Identitäten bringt, mit denen wir uns heute beschäftigen.
Ist es denn überhaupt wichtig für den einzelnen Menschen, der glaubt, dass er sich verorten kann in einer Theologie, in der Orthodoxie des Luthertums oder des römischen Katholizismus oder in irgendeiner anderen theologischen Denkwelt?
Ich glaube, da muss man sehr differenziert darauf antworten, weil die naheliegende Antwort ist nein. Ich glaube, dafür viele Menschen ist es viel wichtiger, wie sie ihr Leben leben und welche Rolle dabei Glaube spielt, als jetzt zu wissen, das ist hier reformiert oder lutherisch oder wie immer wir das jetzt auch nennen wollen oder römisch-katholisch oder evangelikal. Es ist nur so, dass von dem Bild, was ich versucht habe zu zeichnen, glaube ich, dass ich für die Menschen, die sich in irgendeiner Weise religiös ausdrücken und das für eine Dimension ihres Glaubens halten, dass sich ja auch so mit einem Sozialkörper verbindet. Also in der Landeskirche hat die Theologie mit anderen Lebensformen zu tun als zum Beispiel in einer pfingstcharismatischen Gemeinde, die sehr viel stärker aus der eigenen Entscheidung und dem Zusammenhalt der Gemeinde herauslebt. Also ich will da keine Gegensätze aufbauen, aber dass man das einfach wahrnimmt, dass die Frage, welche Rolle Theologie spielt, auch entscheidend davon abhängt, welcher kirchlichen Gemeinschaft oder welchem Sozialform ich diesen Glauben auch gebe. Wenn ich den im Internet hauptsächlich über Diskussionen und in Foren auslebe, oder dann ist das was anderes, als wenn ich mich in einer Gemeinde zum Beispiel zur Bibelgruppe zusammensetze und mit Menschen die Bibel lese und darüber reflektiere. Und das hat vielleicht nochmal eine andere Form, wenn ich mich in einer Gemeinde, um jetzt wieder landeskirchlich zu sprechen, zum Beispiel in der Partnerschaftsarbeit oder in der Ökologiegruppe engagiere und oder in der Friedensgruppe. Und ich glaube, je nachdem hat das theologische Nachdenken eine andere Form, andere Fragen und vielleicht auch eine andere Bedeutung, weil wir ja als Menschen, die glauben, in all diesen Themen, die ich genannt habe, uns immer auch damit beschäftigen, was andere in der Gesellschaft dazu denken. Also wenn wir gerade an Friedensethik jetzt, ne, in Zeiten des Ukraine-Krieges oder an Öko-Fragen denken, dann würden wir uns ja immer in Beziehung zu setzen zu dem, was gesamtgesellschaftlich zu diesen Fragen gedacht wird und das in unser Nachdenken einbeziehen. Und das ist nicht immer unbedingt Theologie, aber Informationen, Sachverhalte, die wir dann vielleicht theologisch reflektieren.
Das heißt, du plädierst dafür, dass Theologie viel größer denken muss, als man das gemeinhin denkt, wenn man jetzt an Ortsgemeinde denkt.
Ja, und ich denke, dass wenn wir jetzt über Theologie reden, dass Theologie das auch tut. Also zum Beispiel, indem die unterschiedlichen Disziplinen der Theologie im Dialog mit anderen Disziplinen an der Universität oder in der Gesellschaft sind. Das geschieht, wenn Kirchen sich gemeinsam zu gesellschaftlichen Fragen äußern oder zum Beispiel Theologen sich in Ethik Kommission zu Fragen des Lebens oder der Lebensführung eben einbringen, dann haben wir genau eben diesen Punkt, wo es darum geht. Und dabei spielen dann die theologischen Traditionen eine Rolle, weil sie uns eine gewisse Richtschnur und Kriterien dafür geben, wie wir mit diesen Fragen umgehen können. Aber sie entwickeln sich auch weiter an diesen Fragen und verändern sich dadurch eben, ne?
Wie siehst du denn, oder vielleicht sollte ich anders fragen, wie sieht die Missionstheologie denn die Zukunft fürs Christentum?
Also erstmal würde ich sagen, es gibt nicht die Missionstheologie. Ne? Es gibt dann sowohl also Theologinnen, die in diesem Bereich denken und arbeiten. Es gibt, ich sag mal, Bezugspunkte, große Bücher, die viele gelesen haben, wo man sagt, ja, da sind wichtige Gedanken drin. Es gibt diesen Diskussionszusammenhang innerhalb der Weltbünde, wie dem Ökumenischen Rat der Kirchen, jetzt gerade nach der letzten Vollversammlung, was Mission in den gegenwärtigen Zeiten bedeutet und worauf wir da achten und worüber wir nachdenken sollen. Ich glaube, dass wir uns in diesem Sinne wenig Sorgen darüber machen müssen, dass der christliche Glaube nicht eine Zukunft hat. Aber die kann eben regional sehr unterschiedlich aussehen. Wir stellen dann an der einen Stelle Wachsen fest, wir stellen aber an der anderen Seite zum Beispiel gerade im Mittleren Osten auch durch Abwanderung eine absolute zahlenmäßige Reduzierung und viel geringere Präsenz. Und solche auch Verdrängungs- und Vertreibungsprozesse bis hin zu Verfolgungssituationen sind ja auch Teil dieser Geschichte von unterschiedlichen Christentümern in unterschiedlichen Situationen. Und von daher ist es eine sehr bewegte, dynamische Geschichte und eben auch nicht immer nur fröhliche Situationen, wenn wir eben an Geschwister denken, die bedrängt sind, die verfolgt werden oder die sogar getötet werden, weil sie diesem Glauben anhängen.
Michael, dein Arbeitsverhältnis hat sich dadurch geändert, dass du ein bestimmtes Alter erreicht hast. Aber ich bin mir sicher, dass du immer noch eine Mission hast. Kannst du die beschreiben, deine Mission?
Worauf du anspielst, ist, dass ich jetzt im Ruhestand bin. Und das bedeutet für mich, dass der harte Schnitt, ich werde meine Aufgaben innerhalb der evangelischen Mission weltweit abgeben und von daher aus bestimmten Zusammenhängen auch rausgehen. Da wird jemand anders aus der EMW dann in Zukunft sich damit beschäftigen und da in diese Bezüge eintreten. Und für mich bedeutet es aber, dass diese Fragen, die wir jetzt zum Beispiel diskutieren, mich weiter beschäftigen und ich da auch gerne weiter lernen möchte und auch hoffe, auf die eine oder andere Weise was Vernünftiges dazu beitragen kann, wie diese Diskussionen laufen und zu welchen Überlegungen man dann kommt, die sich dann auch in Aktivitäten umsetzen. Aber ich glaube, meine Mission ist im Moment eher daran mitzuwirken, dass sich sowas wie ein Perspektivwechsel abbildet. Mein Beispiel ist immer so dafür, die Stadt Hamburg. Und ich habe das mal in einem Artikel so beschrieben. Du kennst das ja, wenn man von Süden darauf zukommt, sieht man jetzt natürlich die Elbphilharmonie, immer ja auch noch die sieben Türme. Und dann denkt man immer, aha, das ist Christentum, das ist Religion. Und wenn man dann durch die Stadt geht, und das weißt du ja auch sehr gut durch viele, viele Geschichten, die wir miteinander geteilt haben, dann findest du ja hier ein Schild, dass sich irgendwo in einer Büroetage eine lateinamerikanische Gemeinschaft trifft oder hier eine afrikanische Gemeinde, die überwiegend aus Ghana kommt. Hier sind es Koreaner und Koreanerinnen. Ich denke immer, dass wir noch lernen müssen. Ich habe das dann so genannt in Anschluss an einen meiner theologischen Lehrer, Theodor Ahrens, die Dialekte des Glaubens. Ne? Also, dass der Glaube spricht in vielen Dialekten und das ist Bestandteil der Gegenwart des christlichen Glaubens in unserer Stadt. Das ist das eine und dann gibt es auch noch das andere. Nein, wenn wir über christlichen Glauben in der Vielfalt nachdenken, dann spiegelt sich diese unterschiedlichen Christentümern, weil sie bereits präsent sind. Und das als die Gegenwart des Christlichen in unserer Gesellschaft wahrzunehmen, das wäre zum Beispiel ein Perspektivwechsel, an dem ich gerne mitarbeite.
Michael, ich wünsche dir für deine zukünftigen Überlegungen und natürlich für dein zukünftiges Leben alles Gute, Gottes Segen. Und ich bin mir sicher, wir werden uns irgendwann wieder mal richtig treffen und vielleicht können wir dann dieses Thema auch weiterführen. Ich danke dir.
Ja, vielen Dank für das Gespräch. Es hat mir Spaß gemacht und ich bin auch gespannt, was die Zukunft dann bringt und wann wir uns dann mal wiedersehen. Dir auch alles Gute.
Die Evangelische Mission Weltweit e.V. ist eine Gemeinschaft von evangelischen Kirchen, Werken und Verbänden in Mission und Ökumene. 9 Missionswerke, 5 freie Kirchen, 5 Verbände und die Evangelische Kirche in Deutschland bilden den Dachverband der Evangelischen Missionswerke. Gleichzeitig agiert die EMW als Fachverband für ökumenische Weltmission und Missionstheologie für ihre Mitglieder und assoziierte Organisationen. Besuchen Sie doch auch unsere Website www.mission-weltweit.de. Vielen Dank für Ihr Interesse.